Hallo und herzlich willkommen, liebe Katharina. Ich freue mich so sehr, dass wir dieses Gespräch, dieses Interview heute miteinander führen können zu diesem neuen Kongress Sexualkraft und Lebensenergie. Und du bist herzlich eingeladen, alles zu teilen, was durch dich fließen mag heute. Schön, dass du dabei bist.
Oh, wie schön, liebe Jennifer und alle, die jetzt mit uns hier sind. Tausend, tausend Dank für die Einladung und tausend Dank, dass wir in dieses schöne Thema eintauchen dürfen mit dir. Danke, danke, danke und willkommen.
Ja, herzlichen Dank. Du hast mich bereits im Vorfeld, obwohl du mich noch gar nicht kennst, sehr fasziniert mit deinem Wirken für die Welt. Du bringst die weibliche Energie in den Vordergrund, altes Wissen. Du hast schon mehrere Bücher geschrieben. Du bist Autorin, Seminarleiterin und auch Wegbegleiterin. Und du hast was ganz Tolles gegründet, nämlich ein Zentrum für Tiefenheilung. In guten Händen nennt sich das. Den Link dafür findest du auf der Seite unter dem Interview. Also du kannst direkt Kontakt mit Katharina auch aufnehmen. Und auch wenn es Fragen gibt oder dich auch an mich wenden, wenn es irgendwelche Hürden geben sollte, was in der Regel nicht der Fall ist. Und wir schauen, wohin uns das Interview führt und was wir dann noch für dich bereitstellen können als Bonus, dass du tiefer eintauchen kannst in deine Essenz, in deine weiblichen Aspekte und alles, was dazu gehört. Katharina, das Thema Sexualkraft und Lebensenergie ist tief verwurzelt mit deinem Wirken, wenn ich das richtig gesehen habe. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Die beiden Themen gehören ja ganz, ganz eng zusammen. Und diese Energie des Sinnlichen, ich mag jetzt einfach mal direkt darauf eingehen, diese Energie des Sinnlichen, die ist ja, die durchflutet ja unseren gesamten Kosmos. Also wenn wir zulassen, offen zu sein für die Liebe, die Fülle, die Schönheit und die Gnade, diese vier Qualitäten machen die zentrale kosmische Gesetzmäßigkeit aus, dann ist gleichgültig, wohin wir blicken in unserer Welt, überall dort, wo das Ursprüngliche ist, finden wir Sinnlichkeit, finden wir Eros, finden wir Liebe auf allen Ebenen, finden wir Lebenskraft, Lebendigkeit, Lebenslust, finden wir alles, was Lebendigkeit nährt, was das innere Feuer nährt. Und im Grunde genommen sind wir so weit weggekommen in diesen letzten Jahrtausenden, wo wir so reduziert wurden auf ein, ja, ich möchte fast sagen, existierendes, nur noch existierendes Wesen, das wir geworden sind. Und unser wahres Menschsein ist ja voller Lebendigkeit und voller Freude und voller sprühendem Licht. Und dieses Feuer, das es dafür braucht, wenn das in uns brennt, und zwar insbesondere an drei Orten, die für mich ganz zentrale, bedeutsame Energieorte sind, an denen wir eingeladen sind, unser Feuer zu hüten. Das ist unser Schoßraum, das ist unser Herz und das ist unser drittes Auge. Und wenn wir an diesen Orten unser inneres Feuer hüten, und inneres Feuer hüten heißt nicht, dass wir auf eine Art irgendwie uns ausrichten müssten, wild zu sein oder sowas. Das wird ja oftmals auch verwechselt, dass wenn wir wild sind, dass wir dann ganz besonders viel Feuer in uns hätten oder dass es das dafür bräuchte. Inneres Feuer heißt im Grunde genommen, ich kann mit allem sein, egal ob es schmerzhaft ist oder freudvoll ist. Das macht ja auch zum Beispiel, gerade weil wir hier auch von der Sexualkraft sprechen, heilige und heilsame Sexualität aus, dass wir mit diesen starken Energie, die dann ausgelöst, freigesetzt werden, anfangen zu fließen, dass wir mit denen sein können, dass wir eben nicht versuchen, uns zu entladen von diesen Kräften, dass wir auch uns nicht wegbeamen in diesen Kräften und in Rauschzustände kommen, die uns die Bewusstheit rauben, sondern dass wir wirklich in vollständiger Präsenz hier sind. Und diese Präsenz, das ist es im Grunde genommen, worum es geht. In dem Moment, wo wir präsent sind, in dem Moment, wo wir im Hier und Jetzt sind, ist alles vollkommen lebendig, ist der Atem heilig, ist der Schmerz und die Tränen, die vielleicht mit dem Schmerz einhergehen, heilig, genauso wie mit der Freude, die da ist, das tiefe Ausdehnen in allen Zellen heilig ist oder auch wenn es sich entlädt in einem Lachen oder ausdrückt in einem Lachen oder wie auch immer. Aber dieses heilige Feuer, das es zu hüten gilt, ist das Feuer der Lebendigkeit. Und das wurde sehr gedimmt, natürlich auch bewusst, ist ja vollkommen klar. Regierbar sind wir nur und manipulierbar, wenn wir unlebendig sind, wenn wir abgeschnitten sind von unserer Lebendigkeit. Weil Sobald wir verbunden sind mit unserer wahren und echten Lebendigkeit. Und das bedeutet einfach tiefe Präsenz im Hier und Jetzt mit allem, was ist. Sobald wir damit verbunden sind, wurzeln wir im Urgrund unserer Seele und ist uns bewusst, was zu unserer Wahrheit gehört und was nicht. Und können ganz klar für uns Entscheidungen treffen. Und das innere Feuer zu hüten heißt, wir treffen konsequent und diszipliniert Entscheidungen, die dem Leben und der Lebendigkeit dienen, die unsere Seele nähren. Und wenn wir diese Entscheidungen treffen, dann geht es nicht mehr darum, dass wir irgendetwas aufschieben, also sei es aufs Wochenende, auf den Urlaub oder auf die Rente, dass wir uns dort dann die Lebendigkeit erhoffen, die wir im Alltag nicht finden, weil wir uns im Alltag viel zu sehr gängeln und maßregeln und nach unten dimmen und uns in Bereiche hineingeben, wo wir nur sein können, weil wir Masken tragen. Und damit meine ich jetzt gar nicht diese Dinge, die so viele Menschen gerade sich aufsetzen, sondern ich spreche wirklich von den Masken, die wir uns aufsetzen, um so zu tun, als wären wir, also zum Beispiel am Arbeitsplatz, wo es dann darum geht, in einem Büro-Meeting oder in einer Abteilungsbesprechung oder sowas, eben die Abteilungsleiterin zu sein und alles Lebendige, was uns ausmacht und alles Menschliche und Persönliche und Seelische ausmacht, außen vor lassen, weil wir meinen, das sei nicht professionell. Diese ganze Geschichte, die sich um diese Fassaden rankt, das hat alles nichts mit heiligem Feuer zu tun. Das heilige Feuer heißt, ich bin authentisch hier und jetzt und ich bin die, die ich bin. Das heißt, ich kann mit meinem heiligen Feuer auch nichts mehr machen, was nicht authentisch ist, was nicht meiner Seelenwahrheit entspricht. Es würde mich wirklich leiden lassen, wenn ich mich in irgendeiner Weise verleugne und wenn diese Verleugnung noch so klein wäre. Und von daher ist es so grandios, dass wir jetzt in dieser Zeit, wo es ja um diese Geburt wahren Menschseins geht und eigentlich ja um die Wiedergeburt wahren Menschseins geht, dass wir einfach diese Chance haben, wirklich nochmal so direkt und also augenfällig sozusagen eingeladen zu werden, die Masken fallen zu lassen, die Masken abzunehmen, uns zu zeigen, dem zu folgen, was dem Leben dient. Ja, es ist absolut magisch, was da gerade geschieht, weil es so eine grandiose Einladung ist zu Lebendigkeit und zu Ausdruck unserer Individualität, zu Ausdruck all dessen, was wir sind. Und von daher hängt die Sexualkraft ganz, ganz eng und ganz nah mit der Lebenskraft und Lebensfreude und Energie zusammen, in der wir uns befinden. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen immer so dazu anleiten und heb deine Energie und schau zu, dass sich deine Schwingung erhöht und so weiter und so fort. Und dann ist immer bei den meisten Menschen stellt sich dann die Frage, ja, wie mache ich das? Und dann machen sie meistens irgendein einmaliges Ding, gehen irgendwie singen oder tanzen oder wie auch immer. Und danach ist dann die Energie hoch, ist klar. Ja, immer dann, wenn unser Atem angeregt wird, wenn wir was machen, was unsere Seele nährt, erhöht das die Energie. Aber wenn wir dann keine Scheite nachlegen in dieses Feuer und nicht dranbleiben, dann ist am nächsten Morgen oder am nächsten Abend alles wieder verpufft und wieder weg. Und die heilige Pflicht, und das ist wirklich eine heilige Pflicht, ist diese heilige Sexual- und Lebenskraft, die wirklich aufrecht zu erhalten. Und da auch wirklich eine heilsame Disziplin zu entwickeln. Ich weiß, dass das Wort Disziplin eines ist, das die meisten Menschen überhaupt nicht mögen, weil sie es damit verbinden, irgendetwas tun zu müssen, was sie ohnehin nicht mögen. Heilsame Disziplin heißt, wir widmen uns beharrlich den Dingen und der Ausrichtung, den Qualitäten und dem inneren Befinden, das uns wirklich erhebt, das uns nährt, wo wir in einer Kraft sind, mit der wir uns, unser Umfeld, unser Leben vollständig füllen und in Energie sind, ein Feuer sind, ein Leuchtfeuer sind und womit wir auch die kollektive Bewusstheit und das Lichtkristallgitternetz von Großmutter Erde nähren. Und das ist wirklich eine ganz heilsame Pflicht. Und jetzt können wir natürlich erkennen, wenn wir mit diesem Blick darauf schauen, dass es natürlich gewünscht war, die Sexualkraft megamäßig zu unterbinden, zu verbieten, mit Scham zu belegen, mit Schuld zu belegen, alles, was sich darum rankt, zu etwas Schmutzigem zu machen oder es dazu zu verwenden, es ins absolute Profane zu ziehen. Ja, also so wie wenn eine barbusige Frau für ein Auto Werbung macht. Ja, so diese Geschichte, die Pornografisierung unserer Welt. Und das ist so was Heiliges, ja. Die Sexualkraft, wenn wir in die Welt blicken, dann sehen wir sie überall. Wenn ein Stern geboren wird, wenn ein Kind geboren wird, das ist ekstatisch. Das ist ein absolut orgasmisches Ereignis. Das ist eine absolut orgasmische Erfahrung. Wenn die Vollmondin sich zeigt am Himmel und sie sich in ihrer ganzen Größe strahlend zeigt, dann tut sie das, weil ihr gegenüber Großvater Sonne sie vollständig anstrahlen kann, weil sie in einer Position ist, wo sie seine Strahlen, sein Licht empfangen und in die Welt geben kann. Und das hat was absolut Erotisches und Sinnliches, was da geschieht. Ja, das ist eine Begegnung, wo sich das heilige Weibliche und das heilige Männliche einander gegenüberstehen und wechselseitig befruchten, wo beide an sich sozusagen beide Pole darstellen und dadurch, dass sie das heilige Männliche an seinem Platz ist und das heilige Weibliche an ihrem Platz ist, ein unbeschreiblicher Magnetismus entsteht. Ja, das heißt, egal wo wir hinblicken, ist etwas ganz Lebendiges, Flirrendes, Vibrierendes, Weites, Heiliges, wundervoll Schwingendes. Und das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir herkömmlicherweise mit Erotik und Sinnlichkeit verbinden, weil wir ja da so einen verdrehten Blick oft darauf haben. Wir meinen, es ginge nur darum, dass wir dann zusammenkommen zum Liebesspiel, dass es eine wechselseitige Erregung geben muss, dass es eine wechselseitige Entladung geben muss, dass wir uns irgendwo hinbringen müssen, dass wir dafür verantwortlich sind, uns einen Höhepunkt zu verschaffen. Ja, all diese Vorstellungen sind ja so unglaublich beengt und beengend und erdrückend und auch Druck auslösend. Ja, das heißt, es ist im Grunde genommen eine unglaublich stressige Angelegenheit, wenn wir den Pfad, der uns so vorgelebt wird oder auch in Filmen, den wir dort sehen und wie wir aufgeklärt werden über dieses heilige Geschehen des Lebens und Lebendigseins und der Vereinigung, das ist ja eine Vorstellung, das ist so ein bisschen wie mit unserer DNS, unserer Erbsubstanz, da laufen wir auf zwei Strängen DNS. Ja, das tun wir, aber noch nicht mal diese zwei Stränge leben wir, von denen leben wir auch nur 5%. Ja? Und wenn wir uns vorstellen, da gibt es eine Bandbreite und Weite, die ist so viel größer, die ist so viel größer. Und dann erkennen wir, dass allein in der Möglichkeit, hier und jetzt lebendig zu sein, was unbeschreiblich Sinnliches liegt, dass in der Möglichkeit zu atmen und diesen Atem durch uns hindurchfließen und streifen zu lassen und ihn beobachten zu können, ihn zu fühlen, wie es sich anfühlt, in die Atemfülle hineinzugehen mit der Einatmung, in dieser Atemfülle dann zu verweilen und zu spüren, wie es sich anfühlt, wenn der ganze Körper mit Sauerstoff sich füllt, sich wirklich füllt mit Sauerstoff, was da für eine Lebendigkeit im ganzen Körper aufkommt. Wenn wir dann aus diesem Innehalten dann in eine Ausatmung gehen und spüren, wie es sich anfühlt, in die Leere ganz bewusst hineinzugehen und dann auch wieder in der Atemleere zu verweilen und zu spüren, wie lustvoll es ist, in einer Leere zu sein, das ist ja auch etwas, was wir unbeschreiblich fürchten in unserer Welt, in der Leere zu sein. Und dann dieses ganz organische sich wieder füllen, was dann geschieht, wenn dieser Kelch sich dann wieder ganz organisch füllt. Das heißt, im Kleinsten wie auch im Größten ist überall etwas ganz, ganz Lebendiges enthalten, etwas ganz Sinnliches und damit auch durchaus etwas erotisch-Sexuelles. Alle Wesen, wenn wir sehen, wie sich ein Löwe bewegt, wenn wir sehen, wie sich ein Schmetterling bewegt, wenn wir sehen, wie eine Biene landet auf einer Blüte, wie sie den Nektar zu sich nimmt und sammelt, das hat alles mit so viel Schönheit zu tun und da liegt so viel Fülle darin. Und all das ist dieses heilige Feuer. Und deswegen ist die Präsenz, von der ich vorhin gesprochen hatte, so eine wichtige Qualität, weil uns die Präsenz all diese heiligen Momente in uns und um uns herum bewusst macht. Und dann können wir da eintauchen in einen ganz, ganz tiefen Genuss. Und Genuss erfordert Achtsamkeit, erfordert Langsamkeit, erfordert Aufmerksamkeit und erfordert eine Kraft in uns. Und da sind wir jetzt wieder bei der Disziplin, die dafür sorgt, dass wir diesen heiligen Raum haben, um uns die Zeit zu nehmen, den Raum zu nehmen und zu schenken, um in diesen Genuss einzutauchen. Und dann erkennen wir auch, dass plötzlich alles Genuss ist. Egal, was es ist, ob wir auf die Toilette gehen und uns entleeren und auch das als Genuss empfinden, weil es ist einer. Wir spüren sofort, wenn wir es nicht tun, dann kommen wir mega in Stress. Ja, das heißt, alles kann zu einem ganz, ganz großen Genuss werden. Und das bedeutet es, das innere Feuer zu hüten und das innere Feuer am Brennen zu halten. Und in dem Moment, wo wir aus dieser Präsenz und Achtsamkeit herausgleiten, und da gibt es natürlich tausend Möglichkeiten an einem Tag und wenn nicht noch viel mehr, verschwindet das. Und dann spüren wir, wie unser Feuer sich wieder nach unten dimmt und vielleicht sogar fast ausgeht und wie dann irgendwann vielleicht nur noch die Asche da ist und wir ganz viel Aufwand betreiben müssen, um es wieder zum Brennen zu bringen. Und dieses Feuer am Brennen zu halten, und da mag ich mich jetzt auch auf den David Hawkins beziehen, der hat eine ganz wundervolle Arbeit gemacht über Bewusstseins, er nennt es Bewusstseinsstufen, in denen wir uns befinden können. Und wenn wir in Gefühlen wie Angst oder Schuld oder Scham oder Vorwurf oder Traurigkeit uns befinden, dann ist die Bewusstseinsstufe eine, die mit einer relativ geringen Schwingungsfrequenz einhergeht. Und je mehr wir uns nähern, Gefühlen wie einverstanden sein, ehren oder sogar verehren, das kennen wir ja fast nicht mehr, verehren, ja, diese Qualität, und da geht es nicht darum, einen Guru zu verehren und alles andere abzulehnen, sondern verehrungswürdig ist all das, was in unserer Welt ursprünglich ist. Ja, ob das eine Quelle ist oder ein Grashalm ist oder die Sonnenstrahlen, die durch den Baum durchscheinen, es ist alles verehrenswert. Ja, das ist eine Qualität, da sind wir in einer ganz, ganz hohen Schwingung. Und je höher die Schwingung, desto mehr brennt unser inneres Feuer und desto mehr Lebensenergie, Lebenskraft und Sexualkraft ist natürlich auch da. Also desto präsenter sind wir in unserem Körper, in unserer Körperin, sind einfach anwesend und lustvoll und gerne anwesend in diesem Körper, in diesem Leben. Und je mehr wir das sozusagen heiligen und hüten und uns da disziplinieren in dieser Weise, erwerben wir uns Qualitäten, die indigenen Menschen ausmachen. Und das ist insbesondere die Qualität, dranbleiben zu können und beharrlich zu sein mit den Dingen, die wirklich zählen. Und all diese Qualitäten, die ich da jetzt genannt habe und aufgeführt habe, sind alle Qualitäten, in die wir jetzt eingeladen sind, zurückzukehren, weil wir uns ja an dieser Schwelle in die neue Zeit befinden. Und in der neuen Zeit, wenn wir wahres Menschsein wieder so verwirklichen und anfangen, uns zu erinnern, was es bedeutet, und uns auf den Weg machen, es mehr und mehr und mehr zu verkörpern, bedeutet es, all diese Qualitäten nicht nur zu erinnern, sondern wirklich leibhaftig zu verkörpern. Und dieses Leibhaftige, das ist wirklich das, worum es geht, weil diese Trennung auch, die in unserer Welt geschehen ist, zwischen dem Spirituellen und Geistigen und dem Körperlichen, was so abgewertet wird, das ist natürlich völliger Unsinn. Es ist so eine heilige Angelegenheit und so eine Gnade, dass wir einen Körper, eine Körperin haben und gewählt haben und ausgebildet haben, um diese ganzen Qualitäten überhaupt A wahrnehmen zu können und B verkörpern und auskosten und genießen zu können. Das heißt, dieser Körper, diese Körperin ist eine Gefährtin, ein Gefährte, um das Geistige, aus dem wir kommen, und die Seelenheimat, aus der wir kommen, in der wir ja all das ohnehin sind, wirklich hier auf Erden zu leben und zu sein. Und das hat dann echt so eine Qualität wie Himmel auf Erden, und nur darum geht es. Und das ist verehrenswert. Ja.
Definitiv, ja. Okay, ich hatte jetzt tausend Anknüpfpunkte. Ich sammle mich gerade, wo ich. Oder bist du noch, hast du noch was, was du jetzt gerade weiterführen möchtest?
Oh, gerne, Jennifer. Ich freue mich sehr, was du für Anknüpfungspunkte hast.
Genau, also was mich sehr interessiert, ich bin ganz pragmatisch immer veranlagt, ja. Was ist dein Anker, in die Präsenz zu kommen? Also der Körper, für mich ist es der Körper, den, du hast es schon gesagt, den Atem fühlen, den Körper, die Körperin von innen spüren und dann das Ganze auch auszuweiten, in den, die Grenzen bewusst wahrnehmen erst und dann, wie sie sich auflösen. Was ist dein Anker?
Das ist eine wundervolle Frage, die ist, umfasst natürlich auch richtig, richtig viel. Natürlich ist der Körper, so wie du sagst, ein ganz einfaches und ja ständig auch mit uns sich befindliches Instrument, wo wir uns jederzeit wieder erden, verbinden, zurückkehren können in die Präsenz, ob über die Atmung, über Berührung, über hinspüren und hineinspüren und wahrnehmen, was in uns stattfindet. Jetzt ist es aber so, dass wir in unsere Körperwahrnehmung vor allen Dingen dann erst wieder hineinwachsen können, wenn wir die Themen, die uns davon abhalten, uns selbst zuzuwenden, wenn wir uns denen Stück um Stück zuwenden, wieder zuwenden. Und das bedeutet letztlich, dass wir eingeladen sind, wirklich einen ganz tiefen, wie mag ich das nennen, dass es einen Weg der bedingungsfreien Selbstannahme zu gehen, Selbstliebe zu gehen. Denn also ich fange jetzt mal an dem Punkt an, der hier jetzt sozusagen auf den ersten Blick gar nicht präsent ist, nämlich dort, wo wir uns für dieses jetzige Leben entschieden haben und für alle anderen Leben, in denen wir uns bereits befunden haben. Wenn wir in ein Leben kommen, dann bringen wir aus anderen Leben Erfahrungen mit. Das ist wundervoll. Das bedeutet nämlich, dass viele unserer Talente und Gaben, die wir mitbringen, die wir in anderen Leben vielleicht schon sehr ausführlich gelebt haben, in denen wir in anderen Leben vielleicht schon Meisterschaft erworben haben, dass wir in diesem Leben auf die zurückgreifen können, dass uns beispielsweise leicht fällt, ein Instrument zu lernen oder eine Sprache zu lernen oder mit bestimmten Dingen in guter Weise umgehen zu können. Das sind die erlösten Erfahrungen, die wir mitbringen und die uns von Anfang an tragen, wo wir dann auf ein Kind blicken und wissen, oh, da hat dieses Kind hat da ein ganz großes Talent oder auch das Talent, Menschen miteinander zu verbinden oder auf jemanden einzugehen oder jemanden zuzuhören. Das ist das eine Erbe, was wir mitbringen und das ist wundervoll. Das bedeutet auch, und das ist auch ganz wichtig jetzt in dieser Zeit, wer in dieser Zeit jetzt inkarniert ist und in sich den Ruf spürt, wie eine Hebamme des wahren Menschseins und der Erinnerung an unsere Wahrheit und Hebamme der neuen Zeit zu sein. Und das sind ganz gewiss alle Menschen, die jetzt hier mit uns in diesen Kongress eintauchen. Wer diesen Ruf spürt, das ist meine Erfahrung, greift auf ganz viele Erfahrungen zurück aus anderen Leben, wo dieser Mensch schon seine Wahrheit gelebt hat. Das heißt, ganz viele, für die meisten ist es auch ganz selbstverständlich, dass sie in indigenen Kulturen gelebt haben, dass sie indigene Traditionen kennen, dass sie wissen, was es bedeutet, sich, das Leben, alles Lebendige, Großmutter Erde und all ihre Kinder zu heiligen, zu ehren und zu hüten. Wie sonst könnten wir uns jetzt erinnern, wenn nicht da eine Erinnerung wäre? Also das ist das eine. Wir bringen etwas mit, worauf wir zurückgreifen können. In der Zwischenzeit aber, seit wir in der Wahrheit gelebt haben und in der heutigen Zeit, ich weiß, fürs Universum gibt es keine Zeit und keinen Raum und schon gar keine lineare Zeit. Und dennoch ist es so, dass sich viele, viele, viele Erfahrungen über diese Erinnerung gelegt haben, wie Schmerzschichten oder Schutzpanzer, weil wir Erfahrungen gewählt haben. Auch das ist wichtig. Wir haben sie nicht nur gemacht, wir haben sie gewählt, die sehr schmerzhaft waren und die wir zum Teil noch nicht wieder vollendet haben. Jede Erfahrung, die wir vollenden, wird zu einer guten und reichen Erfahrung. Und deswegen ist es auch so schön, was Oscar Wilde mal gesagt hat: Am Ende ist immer alles gut und solange es noch nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende. Wenn wir Erfahrungen mit uns tragen, und das tun wir auch alle, ausnahmslos alle, und das hat auch einen bestimmten Grund, warum wir sie mit uns tragen und warum wir sie machen wollten als Seele, die noch nicht vollendet sind, tragen wir diese Erinnerungen mit uns und haben an dieser Stelle eine Enge. Und diese Enge sorgt dafür, dass wir das, was in unserer Körperin, in unserem Körper wahrnehmbar wäre, ja, unser Körper ist im Grunde genommen ein seismografisches Empfangs- und Sendeinstrument für das Göttliche. Und überall dort, wo wir Erfahrungen noch in uns tragen, die noch nicht vollendet sind und eine Enge dadurch in uns tragen, haben wir weniger, ein Stückchen weniger Zugang zu diesem Göttlichen. Sowohl zu dem Göttlichen, was uns etwas signalisiert, was zu uns fließt, wie auch zu dem Göttlichen, das aus und durch uns fließen möchte. Und jetzt können wir uns vorstellen, wenn wir 1000 Erfahrungen in uns tragen, die uns eng machen, dann können wir zwar auf unseren Atem achten, aber diese Weite, die es dafür braucht, die Gelassenheit, die es dafür braucht, die haben wir nicht, weil gerade unser Atem, und das ist was ganz, ganz Bedeutsames, unser Atem macht uns nicht nur unsere Freiheit und unsere Schönheit und unsere Liebe und Fülle bewusst, sondern auch alles, was wir unter ihr in unseren Seelen, Unterwelten noch verborgen haben. Deswegen haben unendlich viele Menschen auch sehr, sehr viel Angst vor Atmung, also nicht vor der ganz normalen, profanen Flachatmung, wie wir sie machen, sondern wenn wir wirklich in eine wirkliche Atmung gehen, dann kommen mit dieser Atmung natürlich auch die Dinge aus unseren Seelen, Unterwelten hervor. Und deswegen vermeiden die meisten Menschen wirkliches Atmen und deswegen können sie sich auch ganz schlecht nur spüren. Viele Menschen spüren nur noch ganz starke Impulse oder ganz starke oder kraftvolle oder intensive Berührungen oder Gefühle. Und die feineren Nuancen und die ganz, ganz feinen Nuancen und die Nuancen, die man noch nicht mal mit Worten benennen kann, die bleiben außen vor. Und je mehr wir uns dem widmen, was sich zeigt, wenn wir uns also darin üben, mit dem, was ist, egal was es ist, es kann auch was durchaus nicht Genussvolles und Angenehmes sein, mit wirklich allem zu sein und alles ernst und wahrzunehmen und dann mit der Frage hinzugehen, was dient jetzt dem Leben, wenn sich das zeigt. Ja, wir haben uns vorhin kurz ausgetauscht, über die Wut. Wenn sich Wut zeigt oder Schmerz zeigt oder wenn Starre einkehrt, ja, das ist ja auch eine ganz, ganz häufige Reaktion, dass irgendetwas geschieht und wir werden ganz starr oder wir gehen in die Flucht oder in den Angriff. Das sind ja alles diese Stressreaktionen, auf die wir keinen Einfluss haben und auch nicht wählen können, wenn wir jetzt lieber irgendwas anderes machen würden anstelle dessen, also anders eine andere Reaktion darauf finden wollen. Aber wenn wir dann mit all dem sind und uns in diese Gefühle hinein entspannen. Normalerweise spannen wir uns an und in der Anspannung geschieht dann etwas, was sozusagen so eine Abwärtsspirale in Gang setzt, nämlich wenn ohnehin etwas Anspannendes oder Anspannung Auslösendes geschieht und wir spannen uns an in dem Anspannungsauslösenden, was ja die Reaktion
Natürlich.
ist, die als erste natürlich ganz kommt und eine archaische und auch nicht zu vermeidende Reaktion ist. Aber wenn wir dann in dieser Anspannung bleiben und Angst vor der Angst und Angst vor dem Schmerz haben, dann kommen wir in eine Abwärtsspirale und die Anspannung, in die wir erneut hineingehen, fördert wieder eine weitere Bildung eines Schmerzpanzers und einer neuen Facette von Enge. Und jetzt ist natürlich so, wenn wir uns die Frage stellen, was dient dem Leben, dann können wir sehen, dass diese Abwärtsspirale dem Leben nicht dient. Und dass es auch nicht dienlich ist, wenn wir dicke Schutzpanzer haben, die uns das Heilige, was wir sind, überhaupt nicht einmal mehr erfahrbar machen, geschweige denn uns vorstellbar machen. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ja, ich weiß überhaupt nicht, ob es so etwas gibt wie eine Seele. Ich habe ja, ich hab da gar kein Gefühl dafür, dass es etwas Größeres geben könnte als die Häuser, in denen wir hier leben oder irgendwie so. Und die Antwort auf die Frage, was dient dem Leben, ist natürlich immer die, wie kann ich weiter werden? Weil sobald ich weiter werde, wird mein Inneres weiter für mich und alle Erfahrungen, wird mein Inneres weiter für die Welt und alles, was ist. Und für alles, was mir begegnet. Das heißt, wir können nach der ersten Reaktion, die wir nicht beeinflussen können, weil sie einfach archaischerweise kommt, können wir dann eine Antwort sein. Und diese Antwort zu sein, bedeutet, dass wir in eine Aufwärtsspirale gehen. Und zwar, und das erfordert Bewusstheit, weil die erste Reaktion der unbewussten Reaktion, auf die haben wir keinen Einfluss. Aber worauf wir Einfluss haben, ist das Zweite. Und das braucht aber Bewusstheit und das braucht insbesondere auch die Erkenntnis, dass alles, was uns eng macht, nie unserer Wahrheit entspricht. Das heißt, die Erinnerung, dass die Wahrheit uns immer erhebt, die Wahrheit uns immer nährt und weitet und verbindet und die Welt schön nehmen lässt und uns liebevoller sein lässt, mitfühlender sein lässt. Wenn wir diese Grunderkenntnis in uns verankern, dann können wir sehen, dass all die Gefühle, die solche Stressreaktionen auslösen, nicht unserer Wahrheit entsprechen. Und ich hatte vorhin, als wir uns über die Wut ausgetauscht haben, hatte ich gesagt, die Wut ist immer ein Zeichen dafür, dass wir uns nicht an dem Ort befinden, wo unsere Wahrheit ist. Und damit ist kein räumlicher Ort gemeint, sondern die Verkörperung unserer Seelenessenz. Das ist der Ort, wo wir daheim sind, dort, wo wir die eigene Seelenessenz verkörpern. Und wenn wir zulassen, dass alles, was sich zeigt, immer richtig ist. Und zwar deswegen richtig ist, weil es da eine Weisheit gibt. Und das bedarf natürlich der Anerkennung dieser Weisheit. Aber wenn wir anerkennen, dass es da eine Weisheit gibt, und zwar ganz unabhängig davon, wie wir sie nennen wollen, ob wir diese Weisheit Urquelle nennen oder Gott nennen oder den großen Geist der Liebe oder den Kosmos, es ist völlig gleichgültig, oder ob wir sie einfach Liebe nennen wollen. Es ist vollkommen gleichgültig. Die Anerkennung dessen, dass es etwas Größeres gibt, das voller Weisheit und Liebe ist und das uns nicht nur begleitet, sondern dass wir tatsächlich auch selbst sind und dass wir eingeladen sind, das hier auf Erden zu sein. Und dass diese Weisheit auf eine Art einen Fluss in Gang setzt in unserem Leben, der uns immer an die Orte trägt, die uns etwas spiegeln, was wir in dem Moment brauchen. Und brauchen heißt, sie zeigen uns, wo wir uns hinein entspannen dürfen und wo es etwas zu heilen gibt. Das heißt, wenn irgendetwas geschieht, wo irgendetwas oder jemand einen roten Punkt bei uns berührt, dann ist nicht die Heilung diejenige, dass wir Gras drüber wachsen lassen und davon ausgehen, dass es nach 2 Tagen dann schon wieder verraucht sein wird, was da ausgelöst wurde, sondern dass wir wirklich, und das ist jetzt die Geschichte in der Verbindung mit dem Körper, wenn wir solche Gefühle haben, unangenehme Gefühle, die uns in uns ausgelöst werden, haben wir natürlich auch unangenehme Wahrnehmungen in unserem Körper. Da zieht sich dann das Solarplexus zusammen, der Brustkorb wird eng, es legt sich vielleicht ein Druck auf unser Brustbein, es können Schmerzen auftreten, Nackenverspannung, was auch immer, Zähne knirschen, solche Dinge können auftreten. Und wenn wir dann mit all dem sind und uns hinein entspannen, ganz bewusst, so wie Frauen, die Kinder geboren haben, das aus der Geburt wissen. In der Geburt gibt es ganz, ganz viele Einladungen, uns hinein zu entspannen in ein Geschehen, von dem wir wissen, dass es dem Leben dient, dass es aber ein Geschehen ist, das mit vielen Schritten einhergeht, die sich auch hin und wieder unangenehm anfühlen können. Und dass wir uns sozusagen ganz bewusst hinein entspannen. Und in dem Moment, wo wir uns bewusst hinein entspannen, zum Beispiel indem wir, und das ist jetzt was ganz Konkretes und Pragmatisches, indem wir ganz sanft atmen. Sanft heißt nicht flach atmen. Sanft heißt, ich atme bewusst, ich atme auch bewusst tief, aber ich atme ganz liebevoll. Und diese ganz sanfte Atmung ist Teil auch eines Heilungswerkzeuges von mir, das ich auch gerne zur Verfügung stellen möchte für alle, die jetzt hier sind. Das heißt, ich liebe mich in meine Wahrheit zurück. Und bei diesem Heilungsinstrument und Heilungswerkzeug gehen wir in eine ganz bewusste, in eine ganz sanfte Atmung. Warum? Wenn in uns etwas getriggert wird, was unsere Lebendigkeit und Lebenskraft und das, wovon ich vorhin gesprochen habe, dieses innere Feuer und die Sexualkraft dimmt und vielleicht von einem Moment auf den anderen komplett verschwinden lässt und die Welt zu einem Jammertal werden lässt, weil plötzlich alles dramatisch ist und traumatisch sich anfühlt und wir ganz stark einfach in so eine Trauma- und Stressreaktion gehen. Wenn wir dann ganz bewusst, und das ist konträr zu dem, was unsere Körperin und unser Körper eigentlich machen möchte, weil die Vermeidungsstrategie ist, in die Anspannung zu gehen und dieses Gefühl und diese Wahrnehmungen nicht haben zu wollen. Wenn wir uns aber an dieser Stelle ganz bewusst öffnen für Entspannung, für Weichheit, für Sanftheit, für liebevolle Zärtlichkeit mit uns in dieser Situation, dann geschieht ein Wunder. Weil in dem Augenblick fühlt sich die Instanz in uns, die ja dieses Gefühl an dieser Stelle hervorgebracht hat, weil sie weiß, jetzt ist der richtige Augenblick, um es anzusehen und um es zu heilen, um an dieser Stelle weiter zu werden, um an dieser Stelle dazu beizutragen, einen Schutzpanzer abzulegen und zwar für immer abzulegen. Wenn wir in dieser Situation anfangen, ganz liebevoll und zärtlich mit uns zu sein, über die Atmung, vielleicht auch über Umarmung, Berührung, Körperkontakt, liebevolle Zuwendung, dann geschieht ein Wunder. Und das Wunder ist, dass alles das, was wir ehren, und das ist eine Form des Ehrens, da ist etwas, das ist auf eine bestimmte Weise und dadurch, dass wir es wahrnehmen und ernst nehmen, uns Raum dafür nehmen, ehren wir es. Und alles, was wir ehren, kehrt zurück in die Wahrheit und trägt uns zurück in die Wahrheit. Und das ist so schlicht, dass manche es wirklich erst glauben, wenn sie es selbst ausprobiert haben. Und dazu mag ich auch wirklich einladen, weil es ist so unbeschreiblich heilsam. Es bringt uns sofort in eine Aufwärtsspirale. Schon das Vorhaben, dass wir das mit uns machen. Ja, weil manchmal ist es ja nicht möglich. Also sagen wir mal, du bist gerade in so einer Geschäftsbesprechung und es geht um die Umsatzzahlen des nächsten Jahres und irgendjemand sagt etwas, was dich verletzt oder dich ängstigt und es wird ein solches Gefühl ausgelöst, dann hast du in dem Moment natürlich jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit, dich so ganz hundertprozentig dir selbst zuzuwenden. Aber du kannst eine Hand auf deinen Oberschenkel legen und die Wärme spüren, die Zärtlichkeit spüren. Du kannst dich auf deine Atmung ausrichten und kannst dennoch ganz präsent in diesem Business-Meeting sein. Und was da geschieht, ist, dass der Anteil in uns, also sprich ein früheres Selbst, das diese Erfahrung gemacht hat, irgendwann einmal mit einer traumatischen Erfahrung, die mit heftigen Gefühlen einhergegangen ist, ausgeschlossen worden zu sein. Nein, dich will ich nicht spüren. Nein, das gehört nicht zu mir. Nein, das soll so nicht sein. Der wurde irgendwann mal ausgeschlossen. Und wenn der jetzt anklopft an unsere Lebenstür und sich zeigt, und dieses Mal schlagen wir ihm nicht die Tür wieder vor der Nase zu, sondern öffnen die Tür, machen uns weit, entspannen uns, laden ihn ein an unsere Seelentafel und sitzen mit ihm, indem wir uns zärtlich berühren mit diesem Anteil, indem wir sanft und zärtlich und liebevoll und langsam atmen. In dem Moment geschieht die Heilung, weil dieser Anteil endlich wieder da sein darf. Und dann kann man sozusagen, wenn man nach Hause geht von der Arbeit, diese Werkzeuge und diese Heilung fortsetzen, indem man dann mit diesem Anteil so verfährt wie in diesem Heilungswerkzeug, das ich unter dem Video, dann, das du dann teilen kannst, liebe Jennifer. Nämlich, dass wir diesen Anteil wirklich zu uns bewusst wieder zurücknehmen, dass wir uns ganz bewusst mit diesem Anteil wieder vereinigen. Das ist eine ganz, ganz einfache innere Reise. Wenn wir die ein paar Mal gemacht haben, können wir die egal wo, überall sofort anwenden und wir können vor allen Dingen direkt erfahren, dass jede dieser Heilungsreisen in guter Weise ausgeht. Das heißt, wir erinnern uns, dass in jedem Schmerz ein Schatz liegt und dass aus jeder Wunde ein Wunder werden kann, sobald wir in dieser Weise damit umgehen. Und dieser glückliche und gute Ausgang, das ist das, wovon Oscar Wilde gesprochen hat. Am Ende ist immer alles gut. Und solange es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
Ja, toll. Also wir sind gut verbunden, auch telepathisch anscheinend, weil du kamst dann mit dieser Geschichte des Meetings. Ich möchte es trotzdem nochmal ausformulieren, die Frage. Wenn ich dich richtig wahrgenommen habe, sagtest du, dass ich spreche in meinen Worten, weil ich nicht mehr jedes einzelne Wort parat habe, aber dass das Leben uns im Grunde diese Geschenke macht. Hey, schau her, da ist was. Und natürlich, meine Grundeinstellung ist, komm, liefer mir alles, liebes Leben. Ja, und ich bin dankbar dafür, auch wenn es schmerzt. Hab auch meinen Struggle damit. Wäre denn dieser Moment, just in dem Moment, wo es sich zeigt, der heilungskräftigste? Also die Frage geht in die Richtung Wahrheit sprechen. Ich merke ja meine Kehle immer. In jedem Interview habe ich zu Beginn erstmal so dieses Thema hier durchzukauen. Deshalb seht ihr mich oft trinken. da kommt mir die Frage, mit meiner Wahrheit sprechen, für mich zu sorgen, unabhängig von Konventionen oder äußeren Situationen. Ich weiß, dass es manche Situationen gibt, da kann man einfach nicht raus. Aber hätte es eine noch stärkere Heilkraft, wenn ich dann sage, ich brauche eine Pause, in mir passiert gerade etwas, dem ich mich hinwenden möchte? Ich bin ja auch so eine kleine Rebellin, ne? Die so gerne dem Außen zeigt, wo ich stehe einfach.
Ja, also natürlich ist der Moment, in dem es sich zeigt, immer der perfekte. Sonst ja. würde es sich nicht zeigen. Immer.
Ja.
Deswegen ist auch immer alles genau richtig. Dennoch ist es so, dass wir, wenn wir dann jetzt beispielsweise in einer solchen Besprechung sind und die dann möglicherweise abgebrochen oder vertagt werden müsste, weil wir uns auf uns selbst besinnen wollen, dann würden wir uns in dem Fall zu einer Täterin an vielleicht 10 oder 20 Kolleginnen und Kollegen machen.
Okay, verstehe.
Und von daher, der wichtigste Impuls, wenn es jetzt gerade sozusagen nicht möglich ist, mit uns hundertprozentig einzutauchen, ist derjenige, dass wir das machen, dass wir uns selbst kurz zuwenden. Und das geht, ohne dass irgendjemand das überhaupt mitbekommen muss. Wir wenden uns kurz nach innen und sagen zu diesem Anteil, ich spüre dich, ich nehme dich wahr und ich bin hier jetzt, so gut es geht. Indem wir jetzt uns zum Beispiel berühren, das fällt niemandem auf, wenn wir die Hand auf unseren Oberschenkel oder auf unseren Bauch oder wohin auch immer legen. Oder wenn wir uns nach vorne beugen und die Hände auf unsere Schultern legen, uns gleichsam umarmen oder uns zurücklehnen und uns umarmen und weiterhin zuhören. Auch bekommt sicherlich niemand mit, wenn wir die Atmung so verändern, dass wir ganz bewusst, ganz sanft und zärtlich und langsam atmen. Und dann diesem inneren Anteil. Und das ist jetzt das Wichtige, was sich da aufbaut, ist ein Vertrauensverhältnis. Diese inneren Anteile, die wir alle ausgeschlossen haben, weil wir sie mit ihren starken Gefühlen nicht haben wollten, die haben alle ein sehr gebrochenes Verhältnis mit uns und wir mit ihnen. Wir fühlen uns ihnen gegenüber schuldig und voller Scham. Wir wissen durchaus, dass wir sie ausgeschlossen haben und dass sie eigentlich dazugehören. Und diese Anteile brauchen auch wieder Vertrauen. Dass sie sich auf uns verlassen können. Das heißt, in dem Augenblick können wir dazu beitragen, dass sie sich auf uns verlassen können, selbst wenn wir in dieser Situation nicht hundertprozentig eintauchen können, indem wir uns nach innen wenden und kurz wie zu einem Kind sprechen und zu diesem Kind sagen, du, ich mache das jetzt so gut es mir möglich ist. Und wenn wir nachher heimkommen, vielleicht nach dem Einkaufen oder wie auch immer, dann tauchen wir ganz tief miteinander ein und dann setzen wir uns hin. Ja, und so entsteht ein Vertrauensverhältnis, das anfangs natürlich noch sich so auswirken kann, wie wenn ein Reh von einem Auto angefahren wurde. Ja, es braucht ganz, ganz viele Vertrauensbeweise, dass dieses Reh auf uns wieder zukommt. Das heißt, je öfter wir so eintauchen, je öfter wir ernst und wahrnehmen und ehren, was sich zeigt. Und das ist wirklich das Wichtigste, weil wir alle kennen es. Es zeigt sich ein Gefühl, das wir nicht mögen und wir mögen uns damit nicht und wir tun alles, um uns davon abzulenken. Egal, ob wir dann joggen gehen oder an den Kühlschrank gehen oder es abreagieren, indem wir auf ein Kissen einschlagen oder was auch immer. Das ist alles ein weiteres, die Tür vor der Nase zuschlagen. Und je öfter wir uns öffnen, und das ist auch ein Prozess, das ist auch ganz wichtig. Also wir dürfen uns auch bitte keine Vorwürfe machen, wenn es bei den ersten 5 Malen nicht sofort klappt und wenn es auch beim 20. Mal noch nicht sofort klappt. Das ist auch ganz wichtig. So die Liebe mit uns selbst und die Zärtlichkeit mit uns selbst und das Mitgefühl mit uns selbst, das ist so das, was da ganz, ganz wichtig ist, was natürlich auch tiefer wird durch diesen Prozess. Aber was sich auch immer mehr vertieft im Laufe dieser Zeit. Und dann entwickelt sich ein Vertrauensverhältnis, weil alle inneren Anteile von uns natürlich miteinander verbunden sind. Und wenn zwei innere Anteile wieder zurückkehren dürften, gewinnen alle anderen Hoffnung. Das heißt, in dem Moment, wo wir dem Universum, dem Leben und unserer Seele zeigen, ich bin bereit dafür, kommen auch ganz viele, weil sie uns zutrauen, dass wir auch ihnen die Tür öffnen und sie einladen, Teil unseres Lebens und Teil unserer Seele wieder zu sein. Und das ist wundervoll. Die meisten Menschen machen sich da ganz große Vorwürfe. Da kommen dann oft so Sachen wie, jetzt war ich schon auf 2, 3, 5 oder 20 oder vielleicht 100 Ausbildungen, spirituellen Seminaren, Heilungskreisen und jetzt ist da immer noch so viel.
Ja.
Also ich mag dazu sagen, wir alle tragen Tausende und Abertausende Facetten in uns, die unvollendete Erfahrungen sind, die in die Vollendung gehen wollen. Und natürlich ist es wie bei einem Baum. Ein Baum wächst bis zum letzten Augenblick seines Lebens. Und genauso ist es mit uns und unserer Entfaltung in unsere Wahrheit hinein. Das hat nichts damit zu tun, dass es, also die meisten Menschen hoffen natürlich, ich gehe auf so und so viele Seminare und Ausbildungen und dann bin ich fertig und dann ist alles richtig mega gut.
Auch schön, dass der Erwachensprozess, das zu realisieren, dass das nicht so ist, ne?
Ja, so ist es. Wir sind ja ein Werk in ständiger Entfaltung. Wenn es nicht so wäre, würde das innere Feuer auch ausgehen. Dieses innere Feuer brennt gerade dadurch, dass immer wieder Neues sich entfaltet, dass neue Potenziale sich zeigen können, weil wir an einen Punkt gekommen sind, wo sie überhaupt erst zum Tragen kommen können und sich zeigen können. Das heißt, es ist ein heiliger Entfaltungsprozess und es ist wirklich wie eine tausendblättrige oder abertausendblättrige Lotusblüte. Und im Grunde genommen können wir erst am Ende eines Lebens sagen, was die Medizin war, die in diesem Leben sich erfüllen und entfalten wollte. Und tatsächlich tragen wir so viel Medizin in uns, dass wahrscheinlich hunderte von Leben nicht ausreichen, um die ganze Medizin zu entfalten. Und deswegen kommen wir so viele Male. Und deswegen wählen wir so viele Erfahrungen, dass wir uns in unserer Wahrheit immer noch mehr entfalten. Und diese Wahrheit entfaltet sich insbesondere auch, und das ist jetzt schön, dass du das auch nochmal erwähnt hast, weil ich das vorhin schon begonnen hatte und dann den Satz nicht beendet habe, insbesondere dadurch, dass wir schmerzhafte Erfahrungen wählen, weil jede schmerzhafte Erfahrung uns die Gelegenheit schenkt, uns in unserer Liebe, in unserem Mitgefühl und in unserer Vergebungsfähigkeit zu vertiefen. Wenn ich zur Mörderin wurde, dann bekomme ich die Gelegenheit, mir dafür vollständig zu vergeben. Wenn es mir gelingt, mich damit vollständig anzunehmen, mir dafür vollständig zu vergeben, im tiefsten Mitgefühl mit mir und dem Schmerz in mir, der dazu geführt hat, und mit im tiefsten Mitgefühl mit demjenigen, dessen Mörder und Mörderin ich wurde, zu sein, in tiefster Liebe mit diesen Menschen zu sein und all denen, die dadurch in Schmerz und Leid und Not und Kummer gekommen sind. Wenn das gelingt, dann ist die Erfahrung vollendet. Wenn es nicht gelingt, was meistens der Fall ist, dann werde ich diese Erfahrung entweder im selben oder in einem anderen Leben auch von der anderen Seite kennenlernen. Sprich, mir wird Leid, Schmerz, Kummer und Not zugefügt und ich habe die Gelegenheit, Mitgefühl zu bekommen mit mir, weil ich diese Erfahrung jetzt kenne aus der anderen Perspektive und damit kann ich das Opfer in mir sozusagen im Mitgefühl annehmen und wenn ich dann wirklich in die Heilung gehen will, und das ist jetzt der spannendste Punkt, dann kann ich die Täterin und den Täter in mir annehmen und heilen. Weil Opfererfahrungen machen wir immer erst, also die sind sozusagen die Kinder der Tätererfahrungen, die karmische Auswirkung von Tätererfahrungen. Und wenn ich in dieser Weise damit umgehen kann und das Opfer in mir heile, indem ich mich vollständig mit all den Gefühlen annehme und all diesen Anteil zu mir zurücknehme und den Spiegel darin erkenne und mich frage, wo habe ich bereits zu einer solchen Erfahrung beigetragen in diesem und anderen Leben und mich auch damit vollständig annehme und umarme, auch zu all dem dient das Heilungswerkzeug, ich liebe mich in meine Wahrheit zurück. Wenn das der Fall ist, dann ist die Erfahrung vollendet. Und dann bin ich in meiner Liebe und in meinem Mitgefühl und meiner Vergebungsfähigkeit viel, viel tiefer geworden und weiter geworden. Und dann ist das Ende gut. Und dann ist diese Erfahrung vollendet. Und dann ist das, wofür ich sie gewählt habe, hat sich erfüllt.
Toll. Also das ist mir auch neu, dass wenn ich Opferwahrnehmung habe, dass ich vorher Täterin war. Das ist ein tolles Bild für mich, weil das hilft ja auch schneller aus der Opferrolle raus.
Es hilft total schnell, weil die Opferrolle ist ja immer eine, die uns in der Hilflosigkeit behält.
Ja.
Und die Opferrolle ist insbesondere eine, die in uns auch immer wieder die Täterin aktiviert. Aus der Opferhaltung heraus verlangen wir von anderen, dass sie sich so und so verhalten müssen, dass keinesfalls in uns dieses Thema berührt wird. Das heißt, wir halten diese Dynamik von Täter und Opfer ständig aufrecht, permanent. Und um uns abzulenken um uns besser zu fühlen, werden wir dann auch noch Retterin und Retter. Und in dem Moment, wo wir in allem, was sich uns als schmerzhaft erweist, so weit bis zur Wurzel zurückgehen, dass wir die Täterin und den Täter in uns heilen. Und das Schöne ist, wir sind es alle. Es gibt keine Ausnahme. Ich weiß, niemand will Täterin und Täter sein. Aber genau dort, und das ist jetzt der Schlüssel zu dem Thema, wo wir heute eintauchen, in der Heilung der Täterinnenschaft und Täterschaft liegt die Sexualkraft und Lebensenergie. Das ist die schöpferische Kraft und das ist dort, wo das heilige Feuer brennt. Und solange wir die Täterenergie in uns unerlöst haben und sie unterdrücken und weghaben wollen und aus Schuld- und Schamgefühlen so tun, als gäbe es sie nicht und als hätten wir da noch nie Anteil daran gehabt, unterdrücken wir unsere Lebenskraft und können wir unsere Sexualenergie definitiv nicht in der Weise leben, wie sie gelebt werden möchte. Und können wir auch unser Leben nicht schöpferisch gestalten. Ja, sexuelle Energie ist nichts anderes als schöpferische Energie. Und zwar nicht nur im Sinne von Leben, also sprich körperliches Leben gebärende Energie, sondern lebensgebärende Energie in allen Bereichen und auf allen Ebenen. Das heißt, die Heilung der Täterin in uns ist der Schlüssel für eine frei fließende sexuelle Energie, Lebenskraft, Lebendigkeit, Genussfähigkeit, die Fähigkeit, präsent im Hier und Jetzt zu sein.
Ja, toll. Also das mit dieser Täterinnenheilung, Hammer, weil da schließt sich gerade auch innerlich ein Kreis für mich. Ich habe ganz wundervolles Instrument kennengelernt, Seelenreisen, wo man unter anderem auch genau diese Anteile und durch die verschiedenen Leben durchgeht und dann auch sich die Erkenntnis einfach erbaut, die kommt von alleine. Toll, toll.
Und da gibt es auch was ganz Einfaches und Pragmatisches.
Ja.
Und zwar dasjenige, dass wir schauen ja oft in die Welt, selbst wenn wir jetzt persönlich keinen direkten Schmerz erleiden, ja, schauen wir in die Welt und sehen, oh, jetzt bahnen sich bei mir ein Niesen an, mal schauen, wo es kommt. Dann schauen
ich
wir in
wisch
die
die
Welt.
Kamera dann sauber. Kein Problem.
Wir können ja in die Welt schauen und sehen tausend Dinge, wo wir sehen können, da wirkt Täterinnen und Täterenergie. Ja, da werden Kinder gezwungen, Masken zu tragen. Da werden Menschen gezwungen, diese Maßnahme, jenes zu machen. Da werden Menschen übervorteilt. Da werden Menschen dieses und jenes, wird ihnen das Geld abgezogen, werden sie gekündigt. Ja, wir sehen ja überall, sehen wir Beispiele dafür, egal wohin wir blicken. Wir müssen wahrscheinlich gar nicht so weit schauen. Und es gibt was ganz, ganz Magisches. Und als ich damit anfing, hat sich in meinem Leben so unendlich, also das war wirklich wie eine mega, wie soll ich sagen, also das hat sich so beschleunigt dadurch, die Heilung der Täterin in mir. Nämlich, indem ich mir bei allem, was ich beobachtet habe, mich selbst gefragt habe, wo und in welchem Bereich habe ich in diesem und anderen Leben auch schon zu einer solchen Dynamik beigetragen. Wo habe auch ich schon so gehandelt und mich dann einfach damit vollständig angenommen, mich umarmt damit, mich mir vergeben dafür und so weiter und so fort. Und ich habe so viele Beispiele gefunden, wo auch ich anderen die Tür vor der Nase zugeschlagen habe, ihnen vorgeschrieben habe, was sie machen sollen, ihnen angedroht habe, wenn sie etwas nicht machen, was sie dann tun sollten, was dann die Sanktionen wären und so weiter und so fort. Das heißt, wir können diesen Prozess der Heilung und der Rückkehr in unsere wahre Kraft so immens beschleunigen, wenn wir einfach alles, was uns das Leben spiegelt, dafür verwenden, uns diese Frage zu stellen und die Täterin und den Täter in uns vollständig anzunehmen. Und das ist so schlicht und so einfach und überall möglich.
Meine Tochter ist also meine größte Meisterin, erkenne ich gerade.
Absolut.
Da habe ich ja noch ein bisschen was zu tun heute Abend. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ja, ich habe heute so einen sehr liebevollen Post, das meine ich ironisch, unter einem meiner YouTube-Videos gefunden. Was predigst du hier rum? Räum doch erstmal selber bei dir auf und sowas. Dass man gar nichts nach außen geben dürfte, wenn man eben noch nicht geheilt wäre. Ich meine, das haben wir jetzt schon besprochen, dass es diesen Punkt Status quo nicht geben wird. Ja.
Exakt.
Und genau, also und ich finde es auch mitunter derweil als absolut geniale Challenge, dann, wenn ich mal wieder auf der Welle oben bin, zu sagen, so und jetzt das Nächste. Ich meine, wenn ich am Boden zerstört bin und entkräftet und vor Schmerz zermartert, dann kämpfe ich mit dem Thema, wo bin ich im Widerstand? Keine Frage. Aber es ist für mich wirklich eine Challenge geworden, diese Dinge einzuladen, weil ich erkennen durfte auch in mir, dass diese Geschenke dort drin liegen und dass es meinem System einfach gut tut. Und was ich noch teilen möchte mit dir, es ist nämlich eine ganz abgefahrene Geschichte, wie ich auf dich gekommen bin. Und zwar, ich Bin schon seit einigen Jahren dran, Live-Seminare zu machen. Hatte auch schon Göttinnenkreise und so weiter vor ein paar Jahren angeboten. Und Ende letzten Jahres, so zum Herbst hin, kam in mir auf einmal die Kraft des Kreises. So aus dem Nichts. Ohne, ich habe keine Bücher, nichts zu dem Zeitpunkt gehabt. Und dachte, na ja, das ist toll, weil ich liebe Kreise. Das hat Magic für mich. Da passiert echte Begegnung. Menschen heilen Menschen, ja. Und dann war der Termin in Präsenz anberaumt. Dann hatte sich natürlich gesetzlich noch mal alles geändert, dass es dann doch nicht stattfinden durfte wegen 2G und so. Aber ich bin dann kurz vorher in die Recherche gegangen, weil ich dachte, jetzt guckst du einfach mal, vielleicht findest du tolle Bilder oder irgendwas. Und bin auf die Kraft des Kreises getroffen, dass es das schon gibt, schon lange. Und ich dachte nur so, Mensch, wie überheblich, ja, oder es kam halt einfach durch mich durch. Und ich hätte einfach losgelegt und das auf meine Weise. Und dann war ich aber so dankbar über den Content von dir, die Inhalte. Das war so, da hat sich so viel geöffnet. Und ich habe dann eine kleine Runde mit 13 Personen im online gemacht. Und es war so schön. Davon möchte ich dir aus tiefstem Herzen danken und auch dem Kosmos, dem Universum, dass es mich so dahin geführt hat.
Oh, wie schön. Was für eine Freude und Gnade und Ehre. Danke dir. Wie schön.
Total schön, ja. Ich war so überrascht. Aber das ist das Leben, oder? Also so,
Ja.
das erfahre ich immer wieder, wenn man sich, wenn ich mich öffnen kann, dann passiert das so. So und nicht anders. Aus
Ja,
so
genau.
einer heiligen Naivität, so einem unbekümmerten kindlichen Sehen heraus oder Fühlen. Bei mir ist es mehr das Fühlen.
Ja, das ist das kosmische Kind in uns, gell?
Ja, total schön.
Wundervoll schön.
Und weshalb ich das auch sage, du sagtest auch, dass nicht jetzt heute, aber in meinen Recherchen habe ich von dir gehört, dass du sagst, wir sind auch schon im Kreis, wenn wir nur zu zweit sind. Und wenn wir das dann auf die Sexualität mal münzen, heilsamer Raum, also es sind ja so viele Begriffe heute schon tolle gefallen, möchtest du da noch was zu sagen? Die Kraft der Heilung, wenn wir uns auch auf sexueller Ebene begegnen.
Also tatsächlich ist der kleinste Kreis der mit
Ja.
uns selbst. Ich mit mir, du mit dir.
Ja.
Und das ist auch der Kreis, der berührt wird, wenn wir mit einem geliebten Menschen zusammenkommen. Also heilige und heilsame Sexualität und Liebesbegegnung ist natürlich eine, die, ja, die in ganz tiefer Wertschätzung, vor allen Dingen Wertschätzung stattfindet. Wertschätzung für uns, Wertschätzung für unser Gegenüber, Wertschätzung für diese Form, dass wir so zusammen sein und kommen können, und Wertschätzung für die Schönheit der Verletzlichkeit. Also gerade in der heilig-heilsamen Sexualität, wo es eben nicht darum geht, uns wegzubeamen und die Augen zu schließen und einem Ziel zu folgen, das ist zu erlangen gilt. Ja, da sind wir ja nicht präsent in einer solchen Begegnung. Die heilig-heilsame Sexualität zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir auch in dieser Begegnung vollständig präsent sind, dass wir miteinander sind, dass wir spüren, was ist, dass wir zulassen zu spüren, was ist. Und dass natürlich in diesem Zulassen und Miteinander sein wir auch eine ganz tiefe Verletzlichkeit wahrnehmen können. Und auch Verletztheit, weil wir kommen da ja natürlich an Orten zusammen, also in der Yoni einer Frau und im Lingam eines Mannes, speichern sich die meisten Schuld- und Schamgefühle ab. Nicht nur, weil uns die Kirche und die Gesellschaft aufoktroyiert hat, dass es da vieles gäbe, wofür wir uns schämen müssten, sondern weil all die inneren Haltungen, die aus dem patriarchalen System erwachsen sind, nämlich dass wir meinen, nicht genug zu sein, nicht geliebt zu sein, nicht willkommen zu sein, dass die dort alle gespeichert sind. Das heißt, wir kommen zusammen im Normalfall und sind zwei ganz vorsichtige, zwei ganz misstrauisch gewordene und verletzte Kinder, die sich da im Grunde genommen begegnen. Und wenn wir uns dann in dieser Öffnung begegnen, dann kann es natürlich sein, dass ganz tiefe Gefühle sich auch zeigen. Schmerz, Tränen, auch Wut kann sich zeigen. Ja, da ist ja so viel Krieg geführt worden auf dieser Ebene und wird es bis heute. Ich meine, Teil der Kriegsführung ist es nach wie vor, die Frauen der Feinde zu vergewaltigen. Das alles liegt im Feld und selbst wenn wir das weder in diesem noch in anderen Leben persönlich erfahren haben, liegt es im Feld des Weiblichen und des Männlichen. Genauso wie es im Feld des Männlichen liegt, dass im Männlichen jede Form des Weiblichen unterdrückt werden musste und dass es im Feld des Weiblichen liegt, dass dort auch jede Form des Weiblichen mit unterdrückt wurde und dass das Weibliche zutiefst abgewertet und ausgelöscht werden sollte. Und das heißt, es kommen zwei Energien zusammen, die im Grunde genommen so voller, naja, all das, was wir vorhin schon gesagt haben, so voller Schönheit sind und so voller Gnade sind und so voller Segen und Fülle und Weite sind. Und es haben sich aber viele, viele Erfahrungen darauf gelegt, die das Ganze sehr eng und hart und verletzbar gemacht haben. Und in dieser Verletzbarkeit, ist es unbeschreiblich tiefenheilsam, gerade wenn wir damit beginnen, uns in dieser Weise zu begegnen. Dass wir vielleicht erstmal beginnen miteinander, ohne dass wir überhaupt auf sexueller Ebene uns begegnen. Dass wir einfach mal damit beginnen, miteinander zu atmen. Liebevoll, sanft, zärtlich und langsam. Dass wir beginnen, in unser Herz zu atmen und miteinander einfach zu sitzen, einander die Hände zu halten, miteinander Augenkontakt zu halten über längere Zeit, so ganz achtsam zu sein, in Herzenskontakt zu gehen, einander Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Die meisten Frauen haben so viel Angst vor der Geringschätzung des Männlichen, die so im Feld liegt, dass sie es auf den Mann, der ihnen gegenüber sitzt, projizieren und davon ausgehen, dass er sie nicht wertschätzen würde. Und die meisten Männer fühlen sich von den Frauen oft so verletzt oder sind so viele Male verletzt worden, dass sie Angst haben vor der Kraft des Weiblichen. Und die Kraft des Weiblichen in uns allen, also das heilige Weibliche, das auch den Männern innewohnt, ist die Kraft, die dieses innere Feuer hütet. Also die ist das Feuer. Und das heilige Männliche ist die Kraft, die dafür sorgt, dass dieses Feuer brennen kann. Also dass es beschützt ist in seinem Brennen und in seiner Glut. Und diese beiden Kräfte, also das Weibliche hat erfahren, dass das Feuer nicht gehütet wurde und das Männliche hat erfahren, dass das Feuer verletzend wurde und niedergebrannt hat, zu einer Kalikraft wurde. Und diese beiden Verletztheiten sitzen sich da jetzt gleichsam gegenüber. Das heißt, wir müssen auch da oder dürfen, und das ist ein wundervoll schöner Prozess, dazu beitragen, dass wechselseitiges Vertrauen wieder entsteht. Dass die Frau wieder darauf vertrauen kann, dass sie das nicht, dass sie Dass sie, dass sie sicher sein kann und der Mann genauso. Beide brauchen das. Und deswegen dieser ganz vorsichtige Kontakt der Annäherung. Und dann, wenn wir spüren, dass das gut geht, und das ist für viele Paare erstmal ein ganz langer Weg, sich lange in die Augen zu sehen, sich bei den Händen zu halten, sich so zu verbinden, miteinander zu atmen, da auch Tränen vielleicht fließen zu lassen. Und sich darüber auszutauschen, wie es sich anfühlt, so zusammenzukommen. Dann ist der zweite Schritt vielleicht, dass man miteinander in engeren Körperkontakt geht, aber immer vielleicht noch angezogen, ja, einfach mal sich spüren, Wertschätzung, Ehren. Das ist im Grunde genommen immer die Qualität, die heilt, Wertschätzung und Ehren. Und immer wieder auch darüber austauschen. Und da gibt es auch eine wundervoll schöne Atmung. Ich nenne diese Atmung die Würdeatmung. Und diese Würdeatmung, die kann ich jetzt nicht als Bonus zur Verfügung stellen, aber ich erzähle, ich beschreibe sie jetzt einfach und dann kann man sie ganz einfach machen. Und diese Würdeatmung kann sowohl eine Frau für sich oder auch im Kreis mit anderen Frauen als auch ein Mann für sich und wenn er mag, auch im Kreis mit anderen Männern praktizieren. Und die kann das Paar miteinander praktizieren. Und natürlich auch Männerpaare und Frauenpaare. Für eine Frau sieht diese Würdeatmung so aus, dass wir mit unserer Yoni einatmen, also dass wir uns vorstellen, dass der Atemstrom durch unsere Yoni fließt in unser Herz und dann aus unserem Herzen ganz sanft nach außen. Und das ist eine ganz sanfte Atmung. Und die Erweiterung ist, dass wir uns vorstellen, wir atmen durch die Yoni ein und durch unsere Brustknospen aus. Und was da geschieht, ist, dass wir spüren, dass was ganz, ganz Liebevolles, Mütterliches in uns genährt wird. Und mütterlich bedeutet, dass wir diese nährende Kraft, die uns genommen wurde auf eine Art und Weise, wir kennen ja nur noch die mütterliche Kraft als eine, die sich verausgabt und opfert für alle anderen. Das ist die unerlöste Form. Die erlöste Form der mütterlichen Kraft ist, dass wir ein heimisches Herdfeuer sind für uns und andere und natürlich auch für den Mann an unserer Seite oder die Partnerin an unserer Seite. Und diese Würdeatmung, und ich nenne sie deswegen Würdeatmung, weil sie uns das zurückgibt, was wir verloren haben im Laufe dieser Jahrtausende, nämlich unsere Würde. Die Würde im Schmerz zu sein, die Würde in der Schönheit und Größe zu sein, die Würde, wir selbst zu sein. Und diese Atmung ist ganz, ganz schlicht und können wir überall praktizieren. Und diese Atmung, und das wirst du feststellen, wenn du die nur ein paar Minuten machst, am Anfang braucht es ein paar Minuten, später braucht es nur noch die innere Ausrichtung. Es verändert sich in dir sofort alles. Dein Herzraum öffnet sich ganz, ganz tief. Deine Aura weitet sich immens und Menschen, die mit dir sind, spüren sofort, dass eine ganz tiefe, friedvolle, ruhige Energie einkehrt. Wirklich die Energie von Ankommen, von heimischem Herdfeuer. Das ist zum Beispiel auch eine Atmung, die man tatsächlich machen kann, wenn man in einer Situation ist, wo man sich nicht geborgen fühlt. Nachts auf der Straße, alleine als Frau oder in der U-Bahn, wenn irgendwie Spannungen oder sowas da sind. Du machst diese Atmung und alles entspannt sich. Niemand weiß, woher es gekommen ist, aber alles entspannt sich. Und dieselbe Atmung können Männer machen, nur in der umgekehrten Richtung. Männer atmen ganz liebevoll, sanft, zärtlich in ihr Herz ein, lassen diesen Atemstrom in sich nach unten sinken, fließend nach unten sinken und atmen liebevoll, sanft, zärtlich durch ihren Lingam aus. Und das führt dazu, dass der Lingam, für den viele Männer, eben weil er für die Kriegsführung verwendet wurde und weil jedes Gefühl im Lingam unterdrückt wurde, um ein Mann zu sein, wie es im Patriarchat gedacht ist, nämlich diese Geschichte mit Hartwig Krupstahl und so weiter und so fort, dass dieses System wieder weich und empfindsam und seismografisch werden kann. Und was dann geschieht, ist wirklich, dass wenn eine Frau und ein Mann zusammenkommen und diese Atmung miteinander machen, entsteht ein Kreislauf. Ja, das, was die Frau einatmet, kam aus dem Lingam des Mannes und das, was der Mann einatmet, kam aus dem Herzen der Frau. Und genau an den Stellen, wo wir die tiefste Verletzlichkeit und Verletztheit in uns tragen, heilen wir auf diese Weise. Das heißt, diese Atmung heilt uns, diese Atmung verbindet uns. Und dann, wenn wir zusammenkommen, also wirklich ineinander kommen, wenn Lingam und Yoni ineinander kommen, dann können wir diese Atmung fortsetzen. Und dann geschieht was ganz, ganz Magisches, weil dann die Begegnung eine ist, die auf einer vollständig anderen Ebene stattfindet, nämlich auf einer Ebene, wo sich unsere Körper, unsere Herzen, unser Geist, unsere Gefühle und unsere Seele vereinen. Und das ist etwas, was so zutiefst heilsam ist und was so viel Friede in uns, in unsere Partnerschaft, in unsere Begegnung, in unsere sexuelle Begegnung, in unser Umfeld und in die Welt bringt.
Ja, kann ich richtig sehen und fühlen. Toll. Danke, dass du das mit uns teilst. Hast du noch ein paar Minuten?
Ja, das habe ich.
Gut.
Und vielleicht auch noch eine kleine Sache noch als Ergänzung dazu, liebe Jennifer, wenn es möglich ist.
Ja.
Ganz, ganz wichtig, in einer solchen Begegnung braucht es diese Hitze, die wir normalerweise meinen, für die sexuelle Vereinigung zu brauchen. Also starke Erregung, eine Erektion und so weiter und so fort. Die braucht es dafür nicht. Das heißt, wir können ganz entspannt zusammenkommen. Ein weicher Lingam kann in eine ganz entspannte Yoni kommen. Und dann, wenn wir in dieser Weise zusammen sind, dann heilen sich Yoni und Lingam wechselseitig. Und das ist wirklich Sexualmagie.
Ja.
Und ja, also das ist so verehrenswert. Ja, das war mir jetzt noch wichtig, das noch zu
Ja,
sagen.
super.
Scheint hier, jetzt ist hier die Sonne rausgekommen,
Ja,
gell?
ich
Wie
beneide dich ein
schön.
bisschen. Oder ich beame mich einfach neben dich und
Ja,
fühle den
das machst
Sonnenstrahl.
du.
Hier ist nada niente von Sonne zu sehen. Aber ich fühle sie hier. Genau. Ja, also wundervolle, erstmal in meinem Kopf Vorstellung. Und was ist denn, also ich wünsche auch vielen Paaren, dass sie das erleben können. Meine jüngste Erfahrung ist, dass ich totale Ablehnung erfahren habe in dem Angebot, nach außen das erleben zu wollen. Es ging um, es ging, ich fange anders an. Ich kenne das auch aus meinem Körper, wenn diese Sexualkraft, dieses Triebhafte, diese Lust so stark ist und diesen Impuls immer wieder anstößt, ich möchte das entladen. So, und ich nehme an, das war in meinem Gegenüber so. Und dann kam nämlich nach dem Angebot meinerseits, sich doch da ganz absichtslos reinzubegeben und wir schauen einfach, wohin es führt. Es war wirklich aus tiefstem Herzen auch gemeint. Ich will jetzt hier gar keine Opfer-Täter-Rollen umschreiben, aber da steckt wahrscheinlich immens viel drin. Und ich bin so dermaßen abgewatscht worden, so dass gar kein Kontakt auch mehr, also das bringt auch, also mein Conclusio daraus war, es ist einfach nicht das passende Gegenstück für diese Erfahrung.
Ja, also ich danke dir erstmal sehr, weil diese Offenheit ist wirklich danke. Danke
Ja.
dir von ganzem Herzen. Und ich erlebe das bei vielen, dass dieser Vorschlag zunächst mal auf, ich würde sagen, einfach Unsicherheit fällt. Und zwar aus dem Grund, weil die Sexualität, die wir kennen, die herkömmliche Sexualität, in der können wir uns halbwegs sicher fühlen, weil wir uns nicht ganz zeigen müssen und weil wir auch nicht fürchten müssten, dass Gefühle hochkommen, die wir nicht haben wollen. Oder aber, dass uns unser Gegenüber erlebt in einer Weise, die es nicht kennt und die es verunsichert. Für mich ist das Setting für eine solche Begegnung, ist für mich persönlich eines, das kann für dich und andere Menschen ganz anders sein, aber eines, das vor allen Dingen in einer Paarbeziehung einen sehr geborgenen Raum und Rahmen findet, weil wenn wir uns in dieser Weise begegnen, dann bleibt es nicht aus, dass wir Punkte in uns berühren, die uns, wo wir uns verletzlich fühlen und wo vielleicht tiefer Schmerz, und zwar der Schmerz des heiligen Weiblichen, des verletzten Weiblichen, des verletzten Männlichen, der Schmerz von uns persönlich aus diesem und anderen Leben sich zeigen kann. Und wenn wir uns in einer geborgenen Beziehung fühlen und deswegen auch das, was ich eben gesagt hatte, wenn wir da langsam damit beginnen, dann baut sich da auch ein Vertrauensverhältnis auf, wo wir uns dann zumindest öffnen können für die Möglichkeit, dass etwas an Verletzlichem sich zeigen kann. Und dass wir dann aber auch darauf vertrauen können, dass das gut aufgehoben ist, dass wir sicher und geborgen darin sind und dass dann nicht sozusagen ein traumatischer Abbruch geschieht. Ja, das heißt, und deswegen ist dieser Weg, den ich vorher geschildert hatte, dass wir in dem kleinsten Kreis mit uns selbst dieses Vertrauensverhältnis aufbauen. Wenn wir das tun, dann werden wir automatisch ganz, ganz natürlicherweise und organisch für andere Menschen zu einem Hafen, wo sie sich vertrauensvoll fühlen und auch öffnen können. Das heißt, wenn ich im kleinsten Kreis mit mir dieses Vertrauen aufbauen kann, dann kann ich meinem Gegenüber in einer Situation, die mein Gegenüber verunsichert, Vertrauen geben und schenken und dazu beitragen, dass eine solche Erfahrung, die für beide ja ein offenes Ende hat, wir wissen nie, was dann kommt, weil das ist ja wirklich dann ein Fluss, so wie du es auch ausgedrückt hast, ein Fluss, dem wir folgen und der sich dann entfalten kann. Und dieser Fluss kann sich natürlich auch nur dann wirklich so frei entfalten, wenn er einen Rahmen hat, dem er vertrauen kann. Das heißt, wenn da zwei Wesen aufeinandertreffen, die viele Verletztheiten mitbringen und in diese Form der Begegnung eintauchen, dann ist die Vorbereitungszeit mit dem erstmal nur in die Augen sehen, erstmal nur miteinander atmen, umso wichtiger, weil die Verletzlichkeit so hoch ist und die Verletztheit so hoch ist und weil es so viele rote Knöpfe gibt. Und wenn da der Anteil, also in dem Fall jetzt du, in dieser Situation, die du dazu einlädst, wenn du dieses Vertrauen deinem Gegenüber schenken kannst, weil du dir selbst vertrauen kannst, weil du weißt, wenn jetzt ein großes Gefühl hochkommen könnte, oder sollte, dann kann ich damit sein und dann kann ich es ganz bei mir behalten, ohne es auf mein Gegenüber zu projizieren. Dann geschieht was richtig Heilsames. Dann geschieht was richtig Heilsames. Und von daher ist die Langsamkeit in dieser Bewegung und die Achtsamkeit in dieser Begegnung so bedeutsam. Und keinesfalls zu schnell, sondern wirklich eher sehr, 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 sehr langsam und dann erst in die tatsächliche Vereinigung zu gehen und in der Vereinigung dann auch langsam zu sein, um immer wieder in diese Achtsamkeit zurückzukehren. Und dann ist es richtig gut möglich.
Da kamen mir gerade so Bilder dazu, okay, wenn man dann eine neue Partnerschaft sucht, es gibt ja so einen herkömmlichen, konventionellen Weg, den ich gar nicht mehr gehen möchte unter Umständen. Vielleicht ist es dann anders, das weiß ich jetzt nicht. Aber ne, wenn ich achtsam auch mit mir selber sein möchte, dann gilt es ja schon, diesen tollen Hinweisen, die du uns jetzt gegeben hast, zu folgen.
Also dann macht es auf jeden Fall Sinn, das auch zum Thema zu machen und zu thematisieren.
Ja, genau.
Genau. Ja.
Okay. Ja, es ist für mich gerade so, und ich denke mal, dass es vielen so geht, die einfach in dieser Wandlungsphase schon richtig drin sind. Das Alte ist noch nicht so ganz weg, das Neue hat sich noch gar nicht zeigen können aufgrund dessen. Und ich bleibe bei mir, ich einfach nicht weiß jetzt, wie soll das gehen. Und so, die andere Sache ist auch die weibliche Kraft. Wir dürfen als Frauen ja erstmal in unsere Urkraft einsteigen, habe ich schon gehört, dass die Männer dann auch können. Und es zeigt sich mir auch so. Ich habe das Gefühl, wir Frauen sind die Pionierinnen. Sagt man das so, Pionierinnen? Genau, im Moment, ja. Und ich bin auch froh drum. Ich bin froh drum, Frau zu sein. Ich liebe diese Körperin, ja, also und die Möglichkeiten und dann dieses Sehnen nach Partnerschaft oder auch Vereinigung oder die Möglichkeit eben so viel Heilung durch unsere Körper, durch diese Vereinigung und so weiter erfahren zu können. Da dürstet es mich natürlich nach. Und dann so die Frage, okay, oder geht es für mich jetzt in dem Moment aus einer Beziehung rausgegangen, mich erstmal mit mir und meiner Körperin, meiner Yoni vielleicht. In dem Interview mit Equiano Intensio hatten wir das. Er sagte auch, es gibt so viele Punkte in der Yoni, wo, du hast es angeschnitten, wo viele Dinge gespeichert sind, wo wir in Selbstkontakt, also physischen Selbstkontakt, auch spielerisch Forscherinnen, also rein forschen, tauchen können und erlösen können. Kannst du da was zu sagen?
Ja, das können wir. Natürlich ist der Kontakt mit uns selbst auf allen Ebenen immer der wichtigste und die wichtigste
Ja.
Voraussetzung. Und zugleich ist es da auch, genauso wie wir es vorhin in Bezug auf die Entfaltung unserer Medizin gesagt haben, es wird nie der Zeitpunkt sein, wo wir sagen können, jetzt bin ich bereit und jetzt. Sondern der Zeitpunkt ist dann bereit, wenn wir diesen Menschen begegnen und zusammengeführt werden. Und das ist im Grunde genommen das, was jetzt auch wie ich beobachten darf, in einer wirklich ganz, ganz heilig, heilsamen Weise geschieht. So wie jetzt auf allen Ebenen Menschen zusammengeführt werden, die zusammengehören. Und dadurch natürlich auch zwangsläufig Menschen auseinandergeführt werden, die bislang den Weg miteinander gegangen sind. Ja, jetzt brechen Freundschaften auseinander, die zum Teil viele Jahrzehnte gehalten haben. Und jetzt gehen sie auseinander. Und wir könnten natürlich auf das Auseinandergehen blicken, das, was du eben auch angesprochen hast, was du kürzlich erlebt hast, das Auseinandergehen einer Partnerschaft. Aber genau das geschieht jetzt, damit sich die Menschen finden, die wirklich zusammengehören. Und das ist ein ganz, ganz heiliger Prozess. Und in meiner Erfahrung ist es so, dass wir gemeinsam, wenn wir den Weg gehen in der Partnerschaft, dass er so viel machtvoller und kraftvoller ist, als wenn wir ihn alleine gehen. Und in der Partnerschaft haben wir ja gleichzeitig und parallel die Möglichkeit, den Weg mit uns zu gehen. Also du mit dir, ich mit mir. Das ist auch die Einladung. Und zugleich ist da das Gemeinsame. Und das Gemeinsame ist, also 1 plus 1 ist nur 2 in unserem Kosmos. 1 plus 1 ist eine riesengroße Macht. Und von daher werden jetzt ganz viele zusammengeführt, insbesondere Partnerschaften, wo diese Form der Liebe, und damit meine ich jetzt nicht nur die sexuelle Liebe, sondern wirklich der Liebe auf allen Ebenen, diese heilig, heilsame, ehrende, wertschätzende, würdigende, wechselseitig befruchtende, wechselseitig hütende Liebe, ja, wo wir einander begegnen und zum Ausdruck bringen in allem, was wir sind und tun, das Versprechen, ich hüte mein Herz und meinen Medizinpfad und die Essenz meiner Seele. Und dadurch kann ich auch dein Herz hüten. Und das ist so ein wechselseitiges Versprechen, wenn wir in dem zusammenkommen, dann geschieht da etwas, was sich in die kollektive Bewusstheit einspeist, was unbeschreiblich heilsam für das große Ganze ist. Und es hat sich ich glaube, es ist so ungefähr 2 Monate her, hat sich Innererde geöffnet. Zurückgekehrt ist Innererde schon im letzten Jahr, aber geöffnet hat es sich jetzt, kurz vor der Jahreswende im Dezember, irgendwann ist Innererde hat sich geöffnet. Das heißt, da werden jetzt ganz, ganz viele Gefährtinnen und Gefährten auch sich unter uns mischen, mit denen werden auch Partnerschaften entstehen. Es werden so viele Paare jetzt zusammengeführt werden in diesem Jahr und insbesondere auch in den nächsten 2, 3 Jahren, weil dieses 1 plus 1 eben so viel mehr ist als nur 2. Und weil die neue Zeit und Welt aus dieser Heilung des heiligen Weiblichen und des heiligen Männlichen erwächst und entsteht. Und von daher ist das, was jetzt auseinandergeht, schafft den Raum für das, was kommt. Und der gemeinsame Weg ist immer ein viel kraftvollerer als der alleinige Weg. Und natürlich können wir uns vorbereiten auf diese Begegnung. Und das ist wundervoll. Denn zu wissen, so wie du jetzt, dass die Partnerschaft, die bei dir sich jetzt vollendet hat, dass die den Raum geschaffen hat. Ja, das bringt auch was ganz, ganz Dankbares, Wertschätzendes und Würdigendes hinein. Ja, dass gleichsam der bisherige gemeinsame Weg dem neuen gemeinsamen Weg, der entstehen will, Raum gemacht hat. Das ist ja etwas, wovor man sich wirklich zutiefst verneigen kann. Dass diese neue Begegnung, da sind wir vorhin intensiv darauf eingegangen, wenn wir die jetzt wahrnehmen, dann können wir einander, wenn die Begegnung stattfindet, fühlen wir uns dann bereit und können dann von Anfang an in dieser nährenden Weise zusammenkommen.
Toll. Große Freude.
Ja, wirklich. Auch wirklich große Freude im gesamten Kosmos, weil diese Begegnungen so ein unendlich großes Himmelsgeschenk sind
Ja.
für alles und alle.
Katharina, sag mir, was für dich Innererde bedeutet. Ich denke dann gleich an die Christa Leib Jasinski. Ich weiß nicht.
Ich kenne sie nicht, deswegen weiß ich auch nichts von ihrem Wirken. Innererde ist der Ort, wo alles, was Großmutter Erde und die Verwirklichung ihrer Wahrheit ausmacht, zu Hause ist. Und Innererde hat sich vor langer, langer, langer Zeit um diese Heiligkeit zu hüten, von der Erde verabschiedet und hat sich wo auch immer im Kosmos ein Asyl gefunden. Und die Rückkehr von Innererde war das Zeichen, dass Großmutter Erde bereit ist, wieder auch ihre Wahrheit vollständig zu leben. Das ist ja ein Prozess, den wir gemeinsam gehen. Und dadurch, dass Innererde sich jetzt geöffnet hat, bedeutet es, dass viele Wesen wieder zurückkehren, die sich lange Zeit zurückgezogen hatten. Wir erkennen es unter anderem ganz profan daran, dass bereits im letzten Sommer auch schon und jetzt auch rund um Neujahr viel, viel mehr Insekten wieder da sind. Wir hatten ja wirklich ein richtiges Insektensterben. Und jetzt plötzlich sind wieder ganz, ganz viele da, ganz viele Wildbienen, ganz viele Tiere. Ich selbst habe ganz viele solche Begegnungen. Mir erzählen viele Menschen davon, dass sie zum Beispiel in den Wald gehen und Tiere sich ihnen vertrauensvoll nähern. Ob das ein Reh oder ein Fuchs ist oder ein Hirsch, der sich zeigt. Also dass Wesen wieder zurückkehren, die Wahrheit verwirklichen und uns an unsere Wahrheit erinnern. Und in Inner Erde sind natürlich auch ganz viele Gefährtinnen und Gefährten von uns, die die Wahrheit wahren Menschseins nie zugunsten menschlicher Erfahrungen und Rückkehr in Bewusstheit aufgegeben haben, sondern immer gehütet haben. Und die mischen sich jetzt unter uns. Und mit der Erweiterung unserer vollständigen Erbsubstanz oder der Rückkehr in unsere vollständige DNS können wir sie auch wieder wahrnehmen, können wir uns auch wieder mit ihnen vereinigen. Und so werden jetzt auch Partnerschaften geschlossen zwischen Wesen aus Innererde und Wesen, die hier viele Leben und Erfahrungen verbracht haben auf der Erde und durch diesen Bewusstseinswandel gegangen sind, indem sie durch ganz viel Leid und Kummer, Schmerz und Not gegangen sind und das in die Vollendung gebracht haben. Und das sind wirklich, also all diese Paare, die in dieser Weise jetzt zusammengeführt werden. Und das ist spürbar daran, dass die Liebe, die diese Paare verbindet, eben nicht mehr auf Materiellem beruht. Materielles, damit meine ich jetzt nicht nur Geld, das hatte ja durchaus eine Zeit lang auch eine Bewandtnis, wenn man in eine Partnerschaft eingegangen ist, dass beide versorgt waren oder irgendwie sowas. Materiell meine ich auch diese körperliche Ebene. Also es ist eine Liebe, die sich natürlich auch auf körperlicher Ebene auswirkt, aber die nicht mehr in dieser Begehrlichkeit und Gier stattfindet, sondern wo die in der Begegnung alle Ebenen immer verbunden sind und alle Ebenen genährt sind und wo zutiefste Wertschätzung und eine Liebe da ist, die weit über das hinausgeht, was wir jemals vorher so erlebt haben.
Toll. Ja, wow. Ich bin gerade so geflasht und habe ganz meine Frage vergessen, die ich noch hatte. Kommt sie wieder? Im Moment nicht, vielleicht. Wir haben auch schon 1,5 Stunden jetzt. Also ich merke, ich könnte noch viel weiter mit der, ja doch, genau, ich weiß, ich wollte noch was sagen. Jetzt kommt es wieder mit der DNA. Diese, wenn ich nehme an, zu wissen, was du meinst, wenn wir uns entspannen, auch in den Kreisen, im kleinsten Kreis mit uns oder in größeren, und diese Kreisvereinbarung beherzigt wird, dann kann sich in uns es so tief entspannen, bis die DNA sich, also die DNS-Stränge sich ausweitet und wieder zu Antennen und Sendemasten wahrscheinlich auch werden, oder?
Ganz genau, genau so ist es. Und es kommt eben jetzt tatsächlich auch zum Umbau unserer DNS. Also bislang laufen wir ja auf 2 Strängen. Das ist so quasi das Notstromaggregat. Und wir werden wieder 12-strangig. Und diese Rückkehr in die 12-strangigkeit ermöglicht uns dann auch erst in dieser Weise uns und anderen zu begegnen, in dieser Liebe, die ich eben geschildert habe und in unserem ganzen Potenzial. Und das ist ein Prozess, der jetzt gerade stattfindet. Und dieser Prozess, also wenn wir zum Beispiel in die Blume des Lebensatmung gehen, dann fördern wir den
Kongress. Ich werde mir Mühe geben.
Dann fördern wir diesen Prozess. Da kann ich dir auch die Blume des Lebensatmung kann ich auch gern mit dir teilen.
Super gerne.
Dann fördern wir diesen Prozess der Entfaltung unserer DNS. Und wenn wir uns für diese Liebe öffnen und diesen Weg gehen, so wie wir uns heute ja ausgetauscht haben, in dieser vollständigen Annahme all dessen, was ist und was wir sind und was sich zeigt, dann fördern wir ihn auch. Das heißt, es ist ein vielschichtiges Geschehen, das uns wieder in die volle 12-Strangigkeit zurückführt. Und wenn wir in ihr sind, dann kehren wir gleichsam zurück in das, was man auch Christusbewusstsein nennen könnte.
Ja.
Das hat auch nichts mit Kirche zu tun, sondern hat einfach nur was damit zu tun, dass wir in die allumfassende und bedingungsfreie Liebe und in allumfassendes und bedingungsfreies Lieben zurückkehren.
Toll. So schön. Ja, 12-Strang-DNS, das ist mir vor 3 oder 4 Jahren schon begegnet und eine riesen Faszination hat das in mir ausgelöst. Ja.
Ja. Ja.
So schade, dass es keine 13 Stränge sein können.
Der 13. Strang ist die
Mitte?
Ist die, der Zellkern, in dem sich das Ganze stattfindet und der das Ganze hütet. Das ist wie die 13. Fee.
Ah, schön.
Im Heiligen Kreis ist, auf der Heiligen 13 ist der Platz der Muttergöttin. Und die Muttergöttin ist die, die das Ganze hütet und fördert und die es aber auch fördert, die also darum weiß, welches Potenzial, wie kostbar das Potenzial ist, das es zu hüten gilt und wie sehr es gefordert werden darf, damit es sich auch wirklich entfaltet. Das ist die Fülle des Ganzen.
Ja, also mein Kongress geht ja 13 Tage. Und genau, also es ist für mich ganz magisch. Es ist schön, dass du das jetzt nochmal so angesprochen hast. Ein schöner, schöner, runder Schluss. Es sei denn, den Raum möchte ich dir noch geben, dass du jetzt am Ende des Interviews noch eine Botschaft, eine Message oder was anfügen möchtest, wenn es dann noch was gibt.
Ich mag dir erstmal ganz, ganz herzlich danken und uns allen, die wir hier sind. Und ich mag uns so viel Freude und Zuversicht schenken auf diese neue Zeit, in die wir jetzt gerade hineinwachsen. Es wird alles übersteigen, was wir jemals an Liebe, Fülle, Schönheit und Gnade erfahren haben. Und alles, wodurch wir jetzt gehen, lohnt sich so sehr. Deswegen lasst uns diesen Pfad, diesen Medizinpfad der Heilung beschreiten. Jeder einzelne Akt auf diesem Pfad bringt uns der neuen Zeit näher. Danke.
Ja.
Danke, danke, danke von ganzem Herzen.
Danke, danke, danke auch. Ja. Und ich freue mich riesig, wir werden noch einen Termin finden für den Livestream-Abend, wo wir uns was ganz Tolles ausdenken, was du dann teilen darfst mit den Evolunerinnen und Evolunern.
Wunderschön. Ich freue mich sehr.
Ja, danke. Danke auch
Danke.
dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Interview. Danke, Katharina.
Danke, Jennifer. Danke uns allen. Aho.
Oh.